Arbeitsschutz, Brandschutz und betrieblicher Katastrophenschutz gelten gerne mal in Unternehmen als trockene Pflichtübungen. Ich meine zu Unrecht. Wer diese Themen konsequent angeht, schützt nicht nur Leib und Leben, sondern begrenzt Haftungsrisiken, wahrt den Versicherungsschutz und schafft eine Organisation, die auch im Ernstfall handlungsfähig bleibt. Das Fundament ist dabei immer das gleiche: Mitarbeiter einbinden, Verantwortung als Führungskraft übernehmen und nicht delegieren. In dieser Episode spreche ich mit Christian Scholle, als ehemaligen Managementbeauftragten für Arbeitssicherheit, Katastrophen und Brandschutz, darüber, was in jedem Betrieb vorhanden sein muss, was häufig fehlt und worauf es im Ernstfall ankommt.
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen in meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Heute möchte ich über Dinge sprechen, die sowas wie das Fundament, die Basis, die Hygienefaktoren für betriebliche Exzellenz darstellen. Dinge, die einfach da sein müssen, die funktionieren müssen und auf die man sich verlassen kann. Die man aber auch erst einmal etablieren, installieren und in der Organisation verankern muss. Ich meine Arbeitsschutz und Elektrosicherheit, Brandschutz und betrieblichen Katastrophenschutz. Natürlich könnte man das Themenfeld noch beliebig erweitern, sei es um Umweltschutz, Exportkontrolle, Produktsicherheit, Laserschutz, Datenschutz, Informationssicherheit, Gesundheitsmanagement und sicher noch vieles mehr. Aber das sind dann Themen vielleicht für eine andere Folge. Mein Gast heute ist Christian Scholle. Ich habe mit Christian so über den Daumen, sage ich mal, 25 Jahre zusammengearbeitet. Er befindet sich im Ruhestand bzw. ist gerade noch in der passiven Phase seiner Altersteilzeit. Christian war zuletzt Managementbeauftragter für Arbeitssicherheit, Katastrophen und Brandschutz bei der ASMPT und insofern für mich als Betriebsleiter mein Sparringspartner in Sachen Sicherheit und derjenige, der übergreifend all die Sicherheitsthemen im Unternehmen koordiniert und mit anderen implementiert hat. Herzlich willkommen, Christian, und danke, dass du meiner Einladung in diese Episode gefolgt bist.
Ja, danke, hallo.
Mal zum Einstieg, vielleicht erzählst du mal noch ein wenig mehr über deine vergangene Funktion und was so deine heutigen Beschäftigungen sind.
Ja, gerne. Ja, also meine letzten Funktionen waren dann tatsächlich der Managementbeauftragter für Arbeitssicherheit und Katastrophenschutz. Zudem war ich ja auch Brandschutzbeauftragter und natürlich da auch für verantwortlich. Und in dem Rahmen habe ich mich dann auch immer um die Auditierungen gekümmert, was ja auch ein großes Thema immer war oder noch ist. Und war eigentlich in dem Sinne, wie Jörg schon gesagt hat, da so ein bisschen die rechte Hand der Betriebsleitung und habe auch immer mit den Augen der Betriebsleitung da entsprechend auf die Themen draufgeschaut. Ja, das war eigentlich so mal der letzte Umfang, was ich da so gemacht habe. Natürlich auch dann nochmal die neuen Mitarbeiter eingearbeitet, die dann diese ganzen Themen für mich übernommen haben. Nachdem ich ja nun tatsächlich dann in meinen Ruhestand bin, wobei ich den jetzt ja auch verbringe mit viel Fotografieren, schon so semi-professionell. Und dann auch gerne in die Eishalle gehe, dort Fotos von unserem örtlichen Verein hier mache und auch jetzt schon Zamboni fahren kann. Also da sind dann die Themen Arbeitssicherheit zum Beispiel auch sehr wichtig, wenn man mit so einer Maschine dann unterwegs ist.
Ja, wahrhaftig. Ja, Arbeitsschutz und all das Weitere gewinnen ja so selten in der Belegschaft einen Beliebtheitspreis. Viele empfinden ja diese Themen eher als trocken und langweilig. Woraus hast du da in der Vergangenheit eigentlich immer deine Begeisterung gezogen?
Ja, für mich ist ja so, dass ich eigentlich mein ganzes Leben schon mit diesen Themen verbracht habe, weil ich war früher mal in der Freiwilligen Feuerwehr und auch als ich bei Siemens angefangen habe, bin ich sofort als Brandschutzhelfer eingestellt worden oder eingenommen worden und so ging das dann immer weiter und das Wichtige ist eigentlich, dass man die Mitarbeiter mit einbezieht und das kann man schon gut machen, wenn ich zum Beispiel als Brandschutzbeauftragter die Schulungen durchführe, dass man dann tatsächlich das auch für die Mitarbeiter so gestaltet, dass die da was von haben, also die Theorie kurz hält und dann praktische Löschübungen macht, die man auch zu Hause gerne gebrauchen kann, falls mal was auftritt. So sind die Mitarbeiter dann schon dabei. Es muss halt immer für die auch passend sein und die müssen sich dann wertgeschätzt fühlen, dass sie dann da auch mitmachen.
Meine standardisierte Einstiegsfrage zum Anfang, die ich auch immer gerne nochmal verwende, ist, was war denn so der rote Faden in deinem beruflichen oder privaten Leben, also das Leitmotiv oder dass das dir immer wieder wichtig war, damit wir dich nochmal ein Stück mehr kennenlernen?
Ja, was ich da immer so auch von dir nochmal gelernt habe, ist, dass man sich immer Ziele setzen muss. Das habe ich auch kontinuierlich getan, um dann wirklich zu sehen, welche Wege muss ich denn einschlagen, um da meine Ziele zu erreichen. Und da ist mir dann ganz klar geworden, man muss sich immer, wenn man neue Sachen angehen will, möglichst an die Quellen halten und dorthin gehen, wo die Leute sind, die das Ganze schreiben, zum Beispiel Normen oder so, was dann entscheidend ist, dass man wirklich sich da involviert und dass man natürlich sich ständig weiterentwickeln muss und nicht stehen bleiben darf. Selbst jetzt in meinem Ruhestand habe ich ja schon neue Themen erfasst und auch bei der Fotografie zum Beispiel das Thema Drohne, dann habe ich da auch tatsächlich eine Unterweisung bei den gemacht, die dann tatsächlich hier auch am Markt die Führer sind und hat sich gezeigt, dass man da dann tatsächlich auch die besten Informationen kriegt. Also diese Ziele setzen ist für mich ganz entscheidend, dass man da wirklich immer seinen Weg auch gehen kann.
Ich möchte gleich mal vorab auch sagen für den Zuhörer, wir erheben jetzt bei diesen Themen natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist natürlich auch keine rechtliche Beratung und je nach Unternehmensgröße kann es da unterschiedliche Regelungen auch geben. Aber dennoch, glaube ich, ist es ganz spannend, wenn wir mal so einen Rundumschlag machen, dass man quasi das so als Checkliste benutzen kann, ob wirklich eben alle Themen im eigenen Unternehmen behandelt werden. Ja, Christian, lass uns gleich mal bei dem Thema Arbeitsschutz beginnen. Der Kern ist ja da die Dreifaltigkeit, also aus Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung und Unterweisung. Das sind ja praktisch die Mindestanforderungen, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Das hat sich dann auch bei mir so verfestigt, dass man tatsächlich mit diesen Themen alles abdecken kann und auch die Mitarbeiter mit einbeziehen kann. Also da ist es genauso wichtig, dass man da nicht in der Theorie eigentlich verhangen bleibt, sondern dass man tatsächlich das auch umsetzt. Und da wird ja auch gefordert, dass Mitarbeiter eingebunden werden. Und das ist auch sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel eine neue Maschine jetzt sich anschafft. Da kriegt man ja eine Bedienungsanleitung mitgeliefert, aber die sagt ja noch nichts darüber aus, wie ich die jetzt im Betrieb einsetze, wo ich die hinstelle, welche Gefahren denn wirklich davon ausgehen, sodass man dann wirklich diese Risikoanalyse macht und sagt, ja, ich habe jetzt diese neue Maschine, die steht jetzt aber neben irgendeiner anderen Maschine oder sonst was. Was muss ich da beachten? Und da möglichst den Mitarbeiter gleich dazu holt, der die ja bedienen muss, der dann sagt, hey, aber die eine Maschine steht da viel zu nah dran oder sowas, um dann zu sagen, ich komme dann an die Betriebsanweisung, die mir dann genau sagt, ja, diese Maschine in meinem Betrieb kann ich so einsetzen, der Mitarbeiter weiß das und ich habe den da auch dazu unterwiesen, sodass ich dann davon ausgehen kann, dass keine Gefährdungen davon ausgehen, die ich vielleicht nicht berücksichtigt habe und der Mitarbeiter Bescheid weiß, wie er damit umgehen soll.
Ich muss ja nicht wirklich für jeden einzelnen Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung schreiben, wenn die Arbeitsplätze identisch sind, oder?
Ich muss mir schon jeden Arbeitsplatz anschauen. Natürlich kann ich da für einen Werkstattbereich eine Arbeitsanweisung schreiben. Und so ist mein Dafürhalten, wenn ich auch Fachkräfte beschäftige, also wenn da wirklich Feinmechaniker am Werk sind, haben die ja auch ihr technisches Know-how und auch eine Grundbildung in Arbeitssicherheit, sodass ich da nicht auf alles, wer weiß wie, eingehen muss. Habe ja da mal ein Beispiel nochmal aus der Praxis, wenn man ein Cuttermesser einsetzt, sagen die einen, man muss dann eine Schutzbrille aufsetzen, wenn man da nur genügend sucht, wird man da was finden, wo man das machen muss. Aber andererseits zeigt die Erfahrung halt in 40 Jahren, dass da bisher nie was passiert ist und auch die Leute wissen, wie man mit dem Cuttermesser eigentlich umgehen muss. Aber das sind so Sachen, die muss man sich dann speziell anschauen. Welche Leute arbeiten da? Welche Ausbildung haben die da? Wie muss ich jetzt das Ganze auslegen, um dann auf der sicheren Seite zu sein? Dass, wenn ein Unfall passieren sollte, man gesunden Gewissens sagen kann, ja, die Leute sind ausgebildet, sind eingewiesen, alle Sicherheitsfunktionen sind nicht außer Kraft gesetzt oder solche Sachen. Und somit braucht man dann auch keine Thematiken über Haftung Bedenken haben.
Wir reden ja aber auch nicht nur über den Produktionsbereich. Also ich denke, das muss eben auch klar sein, dass diese Gefährdungsbeurteilungen auch genauso im Bürobereich durchzuführen sind. Und da haben wir natürlich dann sich wiederholende Arbeitsplätze auch.
Genau, ja. Schreibtischarbeitsplatz oder Büroarbeitsplatz ähnelt sich ja in allen Hinsichten. Aber es ist da genauso wichtig, dass man das macht, weil ja auch da Gefahren von ausgehen können. Bewegliche Teile, die rauf und runter fahren. Die ganze Elektroeinrichtung, die da im Büro zu berücksichtigen ist. Und da ist es ja auch gut, wenn man dann seine Begehung einmal im Jahr macht und mit den Mitarbeitern redet, um nochmal die Mitarbeiter da einzubeziehen, dass die dann wissen, aha, wenn ich da meinen Schreibtisch rauf und runter fahre, dann gibt es halt bestimmte Abstände, die eingehalten werden müssen, dass sich nicht doch einer die Finger einklemmt oder auch, dass ich nicht mehrere Steckerleisten hintereinander stecke und da alles anstecke. Also solche Dinge kann man den Mitarbeitern dann auch erklären und die sehen das dann auch meistens dann ein, dass sie da entsprechend sich dann verhalten.
So ein Phänomen, was ich häufig in Fabriken sehe, ist, dass die Betriebsanweisungen dann gerne so von der Stange genommen werden, so wie sie ausgeliefert werden, mitunter von Herstellern eben, also zum Beispiel, wenn ein Klebstoff eben verarbeitet wird, aber jetzt beispielsweise nur ein Milliliter davon eben verwendet wird und in der Betriebsanweisung dann steht, dass man Kontaminationsschutzanzug tragen muss mit Schutzbrille und Handschuhen und allem drum und dran, glauben die Führungskräfte ja häufig dann auf der sicheren Seite zu sein. Das Problem ist halt nur dann, dass in der Regel der Mitarbeiter genau diesen Kontaminationsschutzanzug eben nicht trägt. Kennst du auch dieses Phänomen, dass im Grunde genommen die Betriebsanweisungen überdimensioniert sind und die Führungskräfte sich nicht trauen, das rauszustreichen, was dann nicht notwendig ist?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, gerade bei den Gefahrstoffen. Da gibt es ja ein riesen Gefahrstoffmanagement, was dann ja immer dafür sorgt, dass man auf jeden Fall immer die neuesten Blätter bekommt und so weiter. Und das muss alles eingearbeitet werden. Und da kann es natürlich dazu führen, wenn man das jetzt eins zu eins einfach übernimmt, die Hinweise, die da stehen, und dann tatsächlich da steht, sie müssen Maske aufsetzen und alles Mögliche. Und aber der Mitarbeiter im Prinzip ja gar nicht damit in Berührung kommt, weil er da einen Stecknadelkopf nimmt, um da irgendwas zu fetten oder sonst was zu machen. Das heißt, wenn er da normal sich verhält und da nicht das irgendwie ins Gesicht bekommt oder sonstige Sachen macht, dann passiert da nichts. Dann sind natürlich da tatsächlich die Führungskräfte gefordert und müssen dann sagen, ich mache meine eigene Gefährdungsbeurteilung oder Risikoanalyse zu diesem Stoff und schreibe dann vor an diesem Arbeitsplatz. Reicht es, wenn ich zum Beispiel einen Mundschutz aufsetze oder eine Schutzbrille aufsetze, damit nichts in die Augen komme, aber den Rest kann ich mir sparen. Und wenn man dann Bedenken hat, kann man das natürlich mit seiner Sicherheitsfachkraft abklären, was der dazu sagt und auch Betriebsärztin vielleicht mit einschalten, wie gefährlich denn dieser Stoff tatsächlich ist, in welchen Mengen, um dann da auf der sicheren Seite zu sein. Aber man muss sich dann durchaus auch trauen, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ja, in meinem Betrieb wird das so und so verarbeitet. Dies und jenes kann da nur auftreten. Man kann auch noch mal eine Messung machen, was denn tatsächlich da an Gefahrstoffen vielleicht in der Luft ist oder so. Und dann kann man da tatsächlich auch eine eigene Betriebsanweisung schreiben oder sollte man auch, wo dann drin steht, aha, ich muss halt eine Schutzbrille aussetzen, aber ich brauche jetzt keinen Ganzkörperanzug anziehen oder sonst was, was dann ja sowieso keiner macht. Und dann reicht es, wenn dann wir darauf achten, aha, die Mitarbeiter verwenden dann zum Beispiel tatsächlich auch die Schutzbrille und sehen das auch ein, dass man die Schutzbrille da nehmen sollte in solchen Fällen.
Die sich daran anschließende Unterweisung, die ich dann durchzuführen habe, die muss ich ja auch nachweisen können. Wie ordnest du da das ein? solche Dinge auch online zu tun? Oder stehst du da mehr für Präsenzschulung? Was ist da deine Meinung dazu?
Ja, Online-Schulungen sind auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, wo so alle standardmäßigen Sachen gemacht werden können. Was weiß ich, wie beim Katastrophenschutz, wie man evakuiert und solche Dinge oder Erste-Hilfe-Sachen, sowas alles. Aber wenn es dann um so spezielle Sachen geht, wie gerade bei den Gefahrstoffen, da ist es schon wichtig und erforderlich, dass da der Meister vor Ort nochmal hingeht und einmal das anschaut. Und gute Betriebe, da sage ich mal, wenn man das irgendwie etablieren will, kann man sich auch durchaus überlegen, im Rahmen von Lean oder sonstigen Sachen, wo man sagt, ich mache sowieso einmal im Monat, schaue ich mir das an, dass man sich jeden Monat vielleicht mal eine Betriebsanweisung rausnimmt und sagt, den speziellen Fall gucken wir uns das nochmal an, weiß jeder, warum er da eine Schutzbrille aufsetzen muss, was mit dem Stoff los ist und so weiter. Und da fände ich schon wichtig, dass da wirklich der Meister oder die Führungskraft das durchführt. Und natürlich muss man das auch dokumentieren. Das hilft nichts, wenn dann tatsächlich was passiert und der Staatsanwalt kommt oder die Polizei kommt beim Unfall. Dann werden die gleich fragen, ja, wo ist ihre Risikobeurteilung, wo sind ihre Betriebsanweisungen, haben die Mitarbeiter das unterschrieben? Und wenn man da Standardprozesse hat, dann ist das schon, ist man da einfach auf der sicheren Seite, rechtlich.
Ja, das waren tatsächlich ja immer die Standardfragen, wenn jemand kam. Genau diese, wie ich eingangs sagte, die Dreifaltigkeit, wenn man die nachweisen kann, dann ist, denke ich, die Basisarbeit erstmal geleistet, ne? Ja. Und ich denke, es gibt noch so wichtige Standards, über die wir mehr hinweggehen können, dass natürlich alles sauber gekennzeichnet sein muss. Wo sind die Erste-Hilfe-Kästen? Wo sind die Fluchtwege und all das, Feuerlöscher? Ja, Erste-Hilfe-Kästen, denke ich, ist auch Standard. Verbandsbuch dort zu pflegen, immer dort auch ein bisschen dann im Clinch zu sein. Wenn man das vor Ort führt, verstößt man gegen Datenschutz. Wenn man das irgendwo separat hält, trägt niemand mehr was ein. Aber das werde ich jetzt gar nicht an der Stelle vertiefen. Beinahe-Unfälle. Sag mal noch was zu Beinahe-Unfällen.
Ja, das hat sich gezeigt, dass das, wenn man schon ein gewisses Level erreicht hat und die Mitarbeiter eingebunden hat, dass natürlich Beinahe-Unfälle sehr gutes Mittel sind, um die Mitarbeiter zu involvieren. Das heißt, falls ein Mitarbeiter irgendwo eine Gefahrenstelle sieht, dass er dann aktiv das melden kann. Und das ganz Wichtige ist, dass dann auch direkt entweder die Führungskraft oder der Sicherheitsbeauftragte oder wie ich hier, der Managementbeauftragte, dann tatsächlich auch gleich vor Ort geht und schaut, was ist denn da los? Ist das berechtigt? Man kann das ja auch prämieren tatsächlich für beinahe Unfälle, die gemeldet werden, dass der Mitarbeiter dann tatsächlich auch eine Prämie kriegt oder wie man das dann macht, einmal im Jahr eine Verlosung oder sonstiges. Also rein statistisch gibt es da eine Aufstellung oder eine Untersuchung, die sagt, wenn man 300 beinahe Unfälle gemeldet kriegt und denen nachgeht, dann kann man einen schweren Unfall vermeiden. Also da gibt es Statistiken drüber, die das beweisen. Macht also doppelt Sinn, indem man wirklich da einen schweren Unfall vermeidet. Das heißt, Versicherung spart man wieder ein und so weiter und so weiter. Aber auch für die Mitarbeiter macht das Sinn. Die können halt aus ihrer Sicht Dinge melden und die werden dann angeschaut. Dann wird gesagt, ja, das ist tatsächlich relevant, da müssen wir irgendwas tun. Oder ist es auch nicht relevant, da müssen wir mit leben. Das heißt aber auch da Risikobeurteilung machen und sagen, ja, an der Stelle gibt es halt eine Gefahr, da müssen wir so und so mit umgehen, müssen wir absperren oder wie auch immer. Aber so wichtig für mich ist das ein Mittel, um die Mitarbeiter da nochmal in das ganze Thema mit einzubeziehen.
Was ich so in mancher Fabrik bei den Führungskräften spüre, ist, dass die gar nicht so sehr auf dem Radar haben, dass bestimmte Ausrüstungsgegenstände oder Installationen in der Fabrik wie Schwerlastregale, Flurförderfahrzeuge oder Tore auch regelmäßig geprüft werden müssen.
Ja, das sind natürlich Themen, das gibt es bestimmte gesetzliche Vorschriften, die man einhalten muss. Da gehören diese Schwerlastregale zum Beispiel dazu, aber es gibt auch Maschinen, die Prüfpflichten haben. Oder wenn ich jetzt an Röntgeneinrichtungen denke und sonstige Dinge, da ist es natürlich immer wichtig, dass man da auch im Hintergrund eine Organisation hat, die das macht, also entweder Facility Management oder eben Verantwortliche, die sich darum kümmern, die dann auch eine Systematik haben, wo dann geführt wird, dass diese Dinge anstehen und auch gemacht werden. Da geht es halt wieder genauso darum, dass man entsprechend als Geschäftsführung die Haftung auch begrenzen kann, wenn man das regelmäßig und wie vorgeschrieben durchführt, diese ganzen Sachen, Druck, Luft und so weiter, dass das dann gemessen wird. Also da sollte man darauf achten, dass man da entsprechende Personen oder auch Organisationen und Dokumentationen hat, wo das regelmäßig drin dargestellt wird.
Was braucht man denn alles an Personen? Also wir haben, du hast schon mal die Fachkraft für Arbeitssicherheit, also die SIFA, angesprochen. Das ist eine Person, die man haben muss, also entweder angestellt oder auch jetzt als externer Dienstleister. Ist das ja möglich. Wen gibt es da noch so drüber hinaus? Was mich noch anspricht, sind ja die Ersthelfer beispielsweise, ne?
Ja, also klar, Fachkraft für Arbeitssicherheit, den sollte man haben. Das ist auch wichtig. Da muss man nochmal dazu sagen, dass auch da immer wichtig ist, dass die natürlich immer Weiterbildung haben und dann auf dem neuesten Stand sind. Dann haben wir natürlich im Betrieb die Ersthelfer. Je nach Betriebsgröße ist das ja auch vorgeschrieben, wie viele Leute man da braucht. Und da ist ja auch genau das gleiche Thema wieder. Da kann man die Mitarbeiter ja auch mit einbeziehen. Es gibt ja genügend, die das gerne machen und ja auch für sich privat dann dabei rausziehen, dass sie da eine Ausbildung haben in erster Hilfe, was der zu Hause auch nützen kann, falls mal jemand umkippt oder so. Da haben wir zumindest in unserer Firma mal so verfahren, dass also jeder, der Ersthelfer machen möchte, das auch tun kann und auch wir dann möglichst die Anzahl der Vorgeschriebenen doch größer war, als die gerade vorgeschrieben sind. Das hat uns aber auch immer sichergestellt, dass wenn mal irgendeiner Kreislaufproblem oder sonstiges hatte und ein Krankenwagen kam, dass dann sicher war, es kümmert sich einer um den. Der Weg für den Krankenwagen oder die Sanitäter war freigeräumt, dass die dann auch gleich da reinkamen und diese ganzen Geschichten. Dazu kommt ja natürlich noch, wenn ich da die Mitarbeiter einbinde als Ersthelfer, kriegen die natürlich auch die anderen Themen wie Sauberkeit und Ordnung oder Brandschutz und so weiter mit.
Ich glaube, was gerne auch da unterschätzt wird, ist, wenn man beispielsweise jetzt nur von Montag bis Freitag Arbeitstage hat und dann Samstag trotzdem mal dann arbeiten muss, aufgrund des Volumens, dass dann natürlich auch genügend Ersthelfer da sein müssen.
Genau. Deswegen macht es dann Schwierigkeiten, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt meine 5% oder je nachdem, was vorgeschrieben ist und samstags, ja, da muss halt einer von denen dort sein. Deswegen macht es dann natürlich viel einfacher, wenn du sagst, ja, ich habe da eine größere Anzahl, die da ausgebildet sind und dann das halt einfach mitmachen können. Zumal der Arbeitgeber muss ja da nur die Mitarbeiter freistellen zur Schulung. Die Berufsgenossenschaft übernimmt ja dann die Kosten für diese Schulung. Klar, die Arbeitszeit geht dann verloren, meist einen Tag, aber auf der anderen Seite hat man halt dann den Vorteil, dass man da am Samstag zum Beispiel flexibel sein kann.
Du hast vorher schon mal das Thema Gefahrstoffe mit angerissen. Die gehören ja in einen Gefahrstoffschrank, der in der Regel ja auch abgeschlossen sein sollte, nicht wahr?
Ja, da muss man auch darauf achten, dass man da sich eine sinnvolle Organisation überlegt, entweder einen Gefahrstoffbereich macht, der auch abgesperrt werden kann. Und da hat man ja meist auch einen Gefahrstoffbeauftragten, den sollte man sich auf jeden Fall beiseite stellen, den man eben auch immer weiter schult, der dann auch die Verantwortung dafür übernimmt und sagt, ich passe da auf, dass in diesem Gefahrstoffbereich oder auch in allen anderen Gefahrstoffbereichen, die wir im Betrieb haben, besonders vielleicht auch mal bei Entwicklungsbereichen, die ja gerne mal irgendwas ausprobieren möchten, dass man darauf achtet, ja, wie kommt denn irgendwelches Gefahrstoffe in den Betrieb rein? Ist das angemeldet worden? Hat das einer angeschaut, dass da nicht irgendwelche Sachen reinkommen, die dann doch nicht so zuträglich sind? Also deswegen muss man da entsprechend auch die Organisation haben, auch die Mitarbeiter entsprechend geschult haben, die dann wissen, wo kann ich was umfüllen, zum Beispiel von größeren auf kleinere Gebinde, wenn das notwendig ist. Wer darf da rein in den Gefahrstoffbereich? Ist der unterwiesen und so weiter? Also das ist auch ein Thema, was man anschauen muss und wo man sich auch einen Gefahrstoffbeauftragten leisten sollte, aus meiner Sicht, je nach Betriebsgröße natürlich, der dann auch immer sich entsprechend weiterbildet und dann mit neuen Vorschriften oder Änderungen von Gefahrstoffen betraut ist und das entsprechend einbringen kann und auch die Mitarbeiter entsprechend da unterweisen kann, dass die da sich entsprechend behalten.
Lass uns zum Brandschutz übergehen. Da braucht es ja dann auch die Brandschutzhelfer.
Ja, also beim Brandschutz ist ja so, es gibt ja auch Brandschutzbeauftragte, die man nicht unbedingt im Betrieb braucht, aber der einmal im Jahr mindestens da mal vorbeikommen muss, wenn auch vielleicht extern. Und im Betrieb selbst haben wir ja dann die Brandschutzhelfer. Da haben sich auch die Vorschriften geändert. Das heißt, da gibt es auch Vorschriften, dass anwesende Leute auch tatsächlich Brandschutzhelfer sein müssen. Das gibt uns natürlich auch das Potenzial, wenn ich jetzt hier Brandschutzhelfer ausbilde, die dann hoffentlich oder wenn möglich andere sind als die Ersthelfer. Das heißt, ich kann noch andere Personen dazu gewinnen, die dann auch das Thema Brandschutz und Katastrophenschutz und so weiter im Auge halten, weil die Brandschutzhelfer bekommen natürlich da eben auch die praktische Ausbildung für ihren Betrieb. Wenn der Brandschutzbeauftragte das im Betrieb selbst macht zum Beispiel, dann weiß der alle Stellen, wo jetzt irgendwelche Besonderheiten sind, wie die Alarmanlage funktioniert und so weiter, welche Feuerlöscher sind wo vor Ort. Und mit denen das dann durchgeht, dann wissen die auch, warum muss denn jetzt eine Brandschutztür geschlossen sein. Das kriegen die dann genau mit, welche Katastrophen entstehen können durch eine geöffnete Brandschutztür oder eine nicht geschlossene, wenn da Verqualmung ist und dann zum Beispiel Betriebseinrichtungen längere Zeit nicht benutzt werden können, kann das ja für Firmen durchaus schwerwiegende Folgen haben. Deswegen war mein Motto da, nicht nur jetzt hier zu sagen, ich nehme meine 5% Brandschutzhelfer, sondern da möglichst viele auszubilden. Und da kann man dann auch ein bisschen flexibel sein und sagen, ja, ich lerne zum Beispiel jedes Jahr 20 neue an und dafür machen die alle 5 Jahre das nur. Das heißt, ich kriege aber jedes Jahr 20 neue und mache dann alle 5 Jahre eine Wiederholungsschulung. Zum Beispiel, das kann man auch so einrichten. Dann hat man aber sichergestellt, dass man nach und nach dann möglichst viele Mitarbeiter da involviert hat. Kann durchaus dann sein, dass jeder weiß, er kann den Feuerlöscher bedienen und nicht die Frage erst entsteht, wenn es mal brennt, ah, ich muss jetzt erst einen Brandschutzhelfer rufen, damit einer da das Feuer löscht.
Die Feuerwehr unterstützt ja auch bei solchen Themen, ne? Bei der Schulung.
Ja, man kann das individuell sich überlegen, wie man das macht. Natürlich, wenn man in kleineren Städten ist, da unterstützt die Feuerwehr auch mit vor Ort oder man kann auch seine Leute zur Feuerwehr hinschicken, was natürlich für die Mitarbeiter auch wieder ein schönes zusätzliches Gimmick oder was Gutes ist, wenn sie da mal zur Feuerwehr hingehen können und sich das da anschauen können und dann auch da praktische Löschübungen machen können. In München ist das schwierig oder wahrscheinlich in anderen Großstädten auch, weil da die Feuerwehren so viel zu tun haben, dass sie sagen, ja, ich kümmere mich da um die großen sozialen Dinge wie Krankenhäuser und sonstige Einrichtungen und dann haben die da weniger Zeit, das zu tun. Aber wenn man ein bisschen außerhalb ist, dann kann man durchaus auch Übungen mit der Feuerwehr gemeinsam machen. Aber auch in München ist die Feuerwehr immer mit eingebunden und da ist man im Kontakt, wenn man jetzt selbst eine Übung durchführt, dass man da Bescheid sagt, dass die wissen, da ist eine Übung. Und auch wenn die Feuerwehr tatsächlich mal kommt, wie man die dann betreut, wo die hin müssen und so weiter, da ist dann schon gut, wenn man mit der Feuerwehr da Kontakt hat und weiß, was die tun, was die wollen, wie die arbeiten.
Dann ist es ja auch gut für eine gesamte Organisation, wenn regelmäßig eine Räumungsübung mal wirklich für den ganzen Betrieb durchgeführt wird, dass da auch eine gewisse Routine entsteht, ne?
Ja, das sehe ich nochmal als ganz entscheidend an. Auch da kann man noch weitere Mitarbeiter einbinden. Da werden wir zum Beispiel Beobachter rekrutiert, die dann möglichst nichts mit Ersthelfern und Brandschutzhelfern zu tun haben. Da heißt dann für so eine Übung, aha, ich renne nochmal 20 Beobachter, die ich dann brauche, um so eine Übung durchzuführen, unterweisen in dem Ganzen mit Wertschätzung, dass die auch eigene Westen bekommen und Funkgeräte und so weiter sind die dann ausgestattet. Und da ist dann schon entscheidend, dass man möglichst einmal im Jahr so eine Übung macht und sich dann auch immer wieder mal was Neues einfallen lässt, um dann die Leute auch klarzumachen, es kann durchaus mal sein, dass jetzt dieser Durchgang gesperrt ist, wo ihr normalerweise hergeht und da jetzt nicht hergehen könnt. Wo muss man dann hergehen? Welche Dinge müssen aufgemacht werden? Welche Tore müssen geöffnet werden? Oder was auch ganz wichtig ist beim Verlassen, dass die Leute wissen, ich kann in Ruhe das Gebäude verlassen. Ich muss da jetzt nicht wie verrückt rausrennen, weil ja doch die meisten Gebäude so errichtet sind, dass man da Brandabschnitte hat, die dann gewisse Zeit ja standhalten, sodass jeder seinen Arbeitsplatz da geordnet verlassen kann. Aber was wichtig ist, dass man die Fenster und Türen schließt, zum Beispiel, um da eben der Verrauchung und standzuhalten und eben auch alle Brandschutztüren dann schließt, wenn er geht und die nicht auflässt, weil dann haben wir ja immer das Thema, dass dann eben da Verrauchung entstehen könnte und dadurch Gefährdungen auftreten. Also da ist es schon wichtig, einmal im Jahr mein Dafürhalten wirklich im ganzen Betrieb das zu machen. Wichtig ist dann, dass eben auch die oberste Leitung das mit unterstützt und dann tatsächlich auch mit vor Ort ist und sich mit evakuiert und nicht in ihrem Büro zum Beispiel sitzen bleiben. Das wäre dann kein schönes Bild. Und da ist dann egal, wer welche Leute da jetzt gerade zu Besuch sind oder sonst was, die müssen dann halt mitkommen. Das sollte dann auch so eine obere Leitung mittragen oder Geschäftsführung mittragen.
Ja, genau. Du hast es ja auch immer so super organisiert, dass für die einzelnen Funktionen, die dort notwendig sind, also zum Beispiel für die Evakuierungshelfer, dann Westen direkt in den Räumlichkeiten vorhanden sind, sodass die immer auch dann schnell identifizierbar waren in solchen Übungen.
Ja, genau.
Das fand ich auch immer sehr toll. Ja.
Also das ist ja auch nochmal, wie man die Mitarbeiter einbinden will oder sollte. Da eben diese Evakuierungshelfer haben eigene Bereiche immer zugeordnet bekommen, sodass wirklich der ganze Betrieb aufgeteilt ist und es keine Fläche gibt, die jetzt keinen Evakuierungshelfer zugeordnet ist. Der hat dann da seine Weste aushängen mit Namensschild, wo dann draufsteht, der muss diesen Bereich hier evakuieren. Mit dem Hinweis, falls der dann nicht da sein sollte, dass natürlich jeder Mitarbeiter das eben auch dann übernehmen muss oder soll. Das hat natürlich dann den Nebeneffekt, wenn ich da alle Flächen so belegt habe mit einem Evakuierungshelfer oder auch zwei, dass die dann natürlich auch während des Jahres schauen, dass in ihren Bereichen das alles in Ordnung ist und eben Brandschutztüren geschlossen werden abends und solche Sachen oder auch dann beinahe Unfälle melden, wo sie halt gefährliche Situationen sehen. Dann haben wir noch die Sammelplatzbeauftragte, die haben wir ja auch noch da, die ja dann extra noch bestimmt wurden bei einer Übung. Das sind dann meist auch Führungskräfte, die sich da bereit erklären, die also im Falle von einer Übung oder wenn es auch echt sein sollte, zum Sammelplatz hingehen und da dann mit die Koordination übernehmen und schauen, ob alle da sind und da die entsprechenden Maßnahmen machen. Also da sind dann auch die Führungskräfte mit dabei, was ja auch für die Mitarbeiter gut ist, wenn die sehen, halt, die übernehmen das und machen damit.
In dem Kontext möchte ich gerne noch das Explosionsschutzdokument mit einbinden. Das ist ja auch ein relevantes Dokument. Ne?
Ja, es kommt ja nochmal aus dem Brandschutz raus. Das ist ja speziell dann, wenn man eine Risikoanalyse macht, dann kann man natürlich oder sollte man natürlich auch wirklich sich anschauen, habe ich irgendwelche Bereiche, wo eine explosive Atmosphäre entstehen könnte. Das sollte man sich anschauen, also wo ich so Abzugshauben habe und solche Sachen alle und die dann wirklich aufliste und mir überlege, kann da was passieren oder kann da nichts passieren. Selbst wenn ich dann feststelle, bei mir kann nichts passieren, habe ich dann zumindest alles ordnungsgemäß hinterlegt und angeschaut und kann dann ruhiger schlafen, als wenn ich das nicht mache. Und dann gibt es doch irgendeine Verpuffung, weil irgendeine Abzugshaube doch irgendwas aufgetreten ist, dann hat man das Nachsehen, wenn das dann so passiert. Also kann ich nur zu raten, einfach so ein, ist ja auch nicht mehr als eine Risikoanalyse im Prinzip, durchzugehen durch den Betrieb und zu schauen, gibt es da irgendwas, was ich irgendwie berücksichtigen muss. Da gibt es ja auch genügend Vorlagen, wo man sich als Checkliste dann hernehmen kann. Und die Fachkraft für Arbeitssicherheit sollte das dann eigentlich auch alles so wissen. Sollte dann kein Thema sein, da mal durchzugehen.
Kinder entstehen ja auch gerne mal durch Elektrogeräte, was mich direkt dann zur elektrischen Sicherheit auch bringt. Alle elektrischen Geräte, die ich in einem Unternehmen betreibe, die müssen ja auch regelmäßig geprüft werden.
Ja, Elektrosicherheit wird ja dann auch gerne unterschätzt, aber das ist natürlich ein Riesenthema in den Betrieben. Da gibt es ja auch vom VDE direkte Vorschriften, wo man sich ja auch eine elektrotechnische Organisation zulegen muss. Man muss verantwortliche Elektrofachkräfte haben und solche Dinge. Da ist ganz klar, da gibt es dann die Prüfung, die so jeder kennt, wenn da einmal im Jahr einer durchgeht und da auf die ganzen Computer und elektrischen Geräte draufschaut und dann ein Wappal draufklebt, dass da alles in Ordnung ist. Das ist noch die eine Sache, die man so offensichtlich sieht. Dazu gibt es dann aber auch noch weitere Sachen, dass man zum Beispiel RCDs prüfen muss. Die gibt es also auch. Also diese, ich sag schon, Sicherheitsschalter, die ich zum Beispiel im Bad habe, ja, die muss man auch regelmäßig prüfen und zwar nicht nur messen, sondern tatsächlich auch auslösen. Das wissen auch viele nicht. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Betrieb habe oder auch einen Erprobungsbereich, die sind da besonders empfindlich, wenn man dann hingeht und sagt, ah, einmal im Jahr muss ich aber euren RCD ausschalten und gucken, ob der auch funktioniert. Und auch alle Notfalleinrichtungen. Da macht man sich dann nicht so beliebt, aber da ist es halt wichtig, wenn man dann eine sicherheitstechnische Organisation hat, die das dann auch dokumentiert, was wann wie geprüft werden muss und dann auch zu den Bereichen hingeht und mit denen redet, dann sehen die auch ein, dass das entscheidend ist. Also aus Sicht des Brandschutzes vielleicht nochmal hinzugefügt, die meisten Brände entstehen ja durch elektrische Geräte und solche Dinge, so dass es doch wirklich wichtig ist, dass man da auf der sicheren Seite ist bei der Elektrotechnik.
Und all diese Prüfungen natürlich auch wirklich nachweisbar dokumentiert werden.
Ja, das ist entscheidend, wenn man dann anschließend, falls mal so ein Brand auftreten sollte, aufgrund eines elektrischen Gerätes, der Versicherung zumindest dann nachweisen kann, naja, wir haben aber alles durchgeführt und das wurde alles ordnungsgemäß geprüft und so weiter, dass man dann nicht da in Bredouille kommt. Solange es nur kleine Schäden sind, hat man da kein Problem, aber wenn dann wirklich mal das ganze Gebäude abbrennt oder solche Sachen auftreten, dann kommt die Versicherung schon an und mäkelt an allem rum, um dann zu finden, warum sie halt nicht zahlen sollten oder wollen.
Lass uns zum Katastrophenschutz kommen. Da erlebe ich oft, dass in Unternehmen gerade der Katastrophenschutz dann auch recht stiefmütterlich behandelt wird. Ich möchte sagen, also an der Stelle war ich immer dir sehr dankbar, dass du auch so ein Handbuch verfasst hast, gleich mal zum Einstieg jetzt. Denn wenn man jetzt nachts vom Sicherheitsdienst angerufen wird, dann tut es schon gut, wenn man nachschlagen kann. Also erstmal, was ist jetzt die Notfallorganisation? Wo sind die Kontaktdaten? Wen muss ich anrufen? Du hast ja dann auch immer eine Checklisten zur Verfügung gestellt für die einzelnen Arten an Vorfällen, die ja eintreten können. Das ist ja, ich würde mal sagen, jetzt nicht unbedingt ein Standard, den du da etabliert hast, oder?
Nö, das glaube ich auch nicht. Hab das auch vorher in der Form noch nicht so gesehen, aber das war dann aus meiner Sicht auch für mich selbst sehr wichtig, dass ich sage, wie kann ich das alles zusammenfassen, wie kann ich den Überblick behalten und wie kann ich denn, wenn irgendwas auftritt, auch sofort darauf reagieren. Und deswegen haben wir dieses Handbuch da gemacht und das ist auch ziemlich ausführlich. Jede Funktion ist beschrieben, dass sofort jeder weiß, wenn ich Evakuierungshelfer bin, was muss ich tun, wenn ich Brandschutzhelfer bin, was muss ich tun, wenn ich Betriebsleiter bin, was muss ich tun. Wenn ich BKO-Leiter bin, also Katastrophenschutzleiter bin, was muss ich tun? Und dann wichtig für mich sind dann schon diese Checklisten, die dann speziell auf unserem Betrieb ja auch ausgelegt waren. Wenn jetzt irgendwas auftreten sollte, Säure läuft aus oder Brand natürlich, ganz klar, was da alles zu tun ist, dass man dann sofort die Checkliste rauszieht und sieht, aha, ich muss jetzt den und den anrufen, Feuerwehr oder nicht oder was auch immer zu tun ist, kann das abhaken, bin dann gleich mal ein bisschen sicherer, dass ich da nicht verloren gehe. Also beim Brandschutz zum Beispiel ist mir dann immer ganz wichtig, was dann auch immer erweitert wurde, wenn zum Beispiel tatsächlich da mal so ein kleiner Brand war, sind die Mitarbeiter ja oder auch die Anwesenden immer sehr bestrebt, das möglichst alles immer gleich wegzuräumen und wegzumachen. Aber wichtig ist ja in solchen Fällen auch immer, dass man dann eine Analyse macht, dass dann ganz klar ist, wer darf denn jetzt diese Stelle wieder freigeben und wann darf ich da wieder einen Raum betreten? Nicht, dass da schon aufgeräumt wird, bevor da jetzt klar ist, warum ist denn das Ganze passiert. Das ist also auch wichtig. War dann zum Beispiel bei uns in der Checkliste eine Ergänzung, wo dann ganz klar drin steht, darf erst wieder betreten werden, wenn das freigegeben wurde durch die Betriebsleitung oder den Brandschutzbeauftragten oder die Arbeitskraft für Sicherheit oder der Feuerwehr, je nachdem, was man da so hat. Also das sind so Dinge, die sich dann auch immer weiterentwickeln, wenn was auftritt, dass man wirklich die Analyse macht und dann seine Konsequenzen zieht und das auch wieder mit einbringt.
Das schadet ja auch nicht, tatsächlich alle denkbaren potenziellen Szenarien da durchzuspielen. Also eine Fabrik muss ja nicht an einem reißenden Fluss liegen, dass es auch mal zum Wassereinbruch kommen kann, beispielsweise.
Ja, auch das, ich meine, das hat ja in den letzten Jahren ja zugenommen, dass man da die Umwelteinflüsse stärker berücksichtigen muss. Zum Beispiel Starkregen war vor, kann ich mir nicht, vor 20 Jahren hat man da nicht so drüber nachgedacht, aber heutzutage schon. Wenn da wirklich so ein Starkregen kommt und dann plötzlich der Keller vollläuft und da je nachdem, was man da drin hat, wenn man ja nicht nur da Heizung oder sonst was hat, sondern vielleicht auch noch irgendwelche IT-Sachen, je nachdem, oder auch die Tiefgarage, dann kann natürlich den Betrieb das stark beeinflussen und zu Betriebsausfällen führen. So dass man da, wenn man da seine Risikobetrachtung macht, auch über diese ganzen Fälle, vielleicht dann dazu kommt und sagt, ja, verlagert das, was jetzt da unten im Keller ist, irgendwo anders hin, wo ich da sicheres Gefühl habe, falls da mal was auftritt. Oder ich sichere das irgendwie anders ab. Das sollte man auf jeden Fall machen. Das Gleiche gilt natürlich für die Sturmsachen. Tritt ja auch viel häufiger auf, dass man dann so Windböen hat und so weiter. Sollte man dann auch schauen, bin ich da sicher, dass mir da nichts um die Ohren fliegt auf unserem Gelände oder irgendwas kaputt gehen kann von den Betriebseinrichtungen. Ja, sollte man auf jeden Fall auch systematisch anschauen.
Du hast ja auch immer einen definierten Katastrophenschutzraum gehabt. Ich weiß, dass ein wesentlicher Bestandteil auch ein analoger Telefonanschluss war, so auch eine Lehre aus Stromausfällen, wenn man dann mal merkt, Telefonie geht überhaupt nicht mehr. Ja, aber was war noch so der Kern, so einen Raum zu haben für dich?
Ja, da war eigentlich ganz wichtig, nachdem ich ja ziemlich viele Funktionen da in dem Bereich vertreten habe, dass sich das da wirklich konzentriert und eben auch alle Mitarbeiter und Führungskräfte wussten, wenn jetzt irgendwelche Themen da sind, können sie zu dem Raum hingehen. Da sind auf jeden Fall diese ganzen Checklisten drin und auch Material, was man vielleicht bräuchte da für einen Ersteinsatz, irgendeine Brechstange und alles Mögliche, was man so verwenden kann, Absperrsachen und solche Dinge waren da alle drin. So dass man dann weiß, da kann ich hingehen, da habe ich das alles, da liegt die Checkliste sofort aus. Für die Mitarbeiter war das auch gut. Und wir haben das dann auch noch dazu genutzt, wenn wirklich was auftreten sollte, zum Beispiel Stromausfall, dass dann eine Routine gab, dass dann die Führungskräfte zum Beispiel zu diesem Raum hingehen, um dann zu sagen, wie gehe ich denn weiter vor, wenn dann doch länger der Strom ausfallen sollte als eine Stunde zum Beispiel und dann auch die Notbeleuchtung vielleicht nicht mehr leuchtet, dass dann die Führungskräfte sagen, ja, schickt die Leute nach Hause oder die sollen irgendwas machen. Und um denen das dann mitzuteilen, war bei uns dann zum Beispiel die Regelung, dass dann die Evakuierungshelfer zu diesem Raum hingehen nach einer halben Stunde und dann da Informationen kriegen, wie es denn weitergeht und das dann praktisch in ihre Bereiche weitertragen können. Also all solche Dinge konnte man mit diesem Raum abdecken. Und wir haben ihn ja auch als Krisenstabsraum benutzt, weiß noch ganz hautnah bei Corona, da wo das angefangen hat, haben wir tatsächlich in dem mit der gesamten Geschäftsleitung dort die ersten Runden gedreht, wie wir uns da jetzt verhalten zu dem ganzen Thema. Und wenn man dann schon mal sowas hat, ist das einfach geordnet und man kommt leichter ins Handeln, als wenn man dann erst überlegt, ja, gehe ich jetzt in dieses Besprechungszimmer, habe ich da alles oder nicht. Ob man heute noch eine alte analoge Leitung braucht, weiß ich nicht. Beim Handy muss einem nur klar sein, dass die meisten Funkmasten heutzutage auch mit so Akkus betrieben werden. Das heißt, die gehen nach ein paar Stunden dann auch aus. Dann fallen die Netze vom Handy auch aus. Wahrscheinlich braucht man da jetzt mehr so satellitengestützte Dinger oder was, keine Ahnung.
Und dann schadet es ja auch nicht, die unterschiedlichen Katastrophenszenarien auch mal zu üben. Das hast du mit uns ja auch regelmäßig gemacht. Ich weiß noch, beim ersten Mal hast du uns auch das Buch Blackout mitgegeben, was tatsächlich ja, wenn man es mal gelesen hat, nur als Beispiel, schon sensibilisiert, wozu es kommen kann, tatsächlich in einer Katastrophensituation. Keiner will das natürlich sich wünschen, aber wenn das halt passiert, dass es halt nicht nur irgendwo steht, sondern tatsächlich auch einmal geübt wurde.
Ja, finde ich auch sehr wichtig und zeigt sich auch so. Und da war ja auch die gesamte Leitung mit beteiligt, weil die sind ja dann die Entscheidenden, die Entscheidung ja auch treffen müssen, wenn da was vorliegt. Und deswegen ist ja wichtig, dass man wirklich die Organisation hat, wo auch von den Leitungspositionen genau drinsteht, wer hat was zu tun, an welcher Stelle, wer übernimmt die Entscheidungen. Da steht ja dann zum Beispiel auch drin, wenn so eine Katastrophe auftritt, dass dann auch der BKU-Leiter auch da entscheidungsfähig ist, wenn Gefahr im Verzug ist und so weiter. Das muss auch geklärt sein, damit dann nicht Verzögerung kommt, weil man nicht weiß, wer kann denn da jetzt was sagen. Also es war ja auch eine Lehre aus dem Stromausfall, den wir ja mal hatten, als da dieser Transformator in München abgebrannt ist, war dann auch nicht klar, wie dann wir die Mitarbeiter informieren und wer wieder für Einschalten sorgt und so weiter. War dann da nochmal auch für uns die Lehre, dass wir da uns andere Prozesse überlegen müssen, um da wirklich eindeutig zu sein. Und deswegen ist das Üben dieser Prozesse schon wichtig. Man muss das jetzt nicht jährlich machen, aber ich denke mal, da auch alle 2-3 Jahre die Leitung mit solchen Katastrophenfällen zu konfrontieren und zu sagen, wie gehen wir da weiter? Wenn hier geht ja auch damit hin, dass ich sage, ein Teil der Fabrik ist außer Funktion. Wie mache ich da weiter? Wo kriege ich meine Teile her? Und diese ganzen Szenarien muss man ja auch alle durchspüren.
Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenpacken, abrunden, man kann sich auch ein externes Testat praktisch zu seinem Arbeitsschutzmanagementsystem geben lassen, dann allerdings in der Kombination mit dem Gesundheitsschutz. Man kann sich ja auch sein System auditieren lassen und dann nach der ISO 45001 zertifizieren lassen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, sag ich mal, hinsichtlich der Haftung der Geschäftsleitung sinnvoll, wenn man das macht. Wichtig wäre aus meiner Sicht da, dass man dann sagt, okay, ich habe auch Leute, die das durchführen und es auch selbst machen, sag ich mal. Natürlich kann ich mir da Berater holen, um da jetzt so eine Auditierung zu machen, was im ersten Ansatz wahrscheinlich auch richtig ist, um da schnell durchzukommen. Aber andererseits wäre es da wichtig, dass man wirklich im Betrieb dann selbst die Leute hat, die mal diese ISO 45000 durchlesen oder auch die ISO 9000 durchlesen und dann das nach dem machen. Auch da wird man feststellen, wenn ich im Laufe der Zeit meinen Betrieb eingerichtet habe und dafür Sauberkeit und Ordnung und diese ganzen Dinge alle richtig gestellt habe und die Organisation aufgesetzt habe, dass das dann überhaupt kein Thema ist, dass ich da auch diese Auditierung durchführen kann ohne Berater, weil auch die Firmen, die dann oder die DEKRA und TÜV, die ja da die Auditierung dann abnehmen, haben ja bestimmte Vorgaben, nachdem sie das machen müssen. Also da nochmal mein Hinweis, man sollte immer an die Quellen gehen und wirklich selbst mal die ISOs durchlesen. Bei der 9000 steht zum Beispiel drin, dass man keinen Berater dafür braucht, sondern einfach das durchlesen soll und machen soll, was da drin steht. Und da gibt es ja auch dann die entsprechenden Checklisten und Vorgaben, die da stehen da alle drin. Die kann man einfach durchführen und dann das so entsprechend tun. Also wichtig ist, dass man wirklich dann auch da Mitarbeiter dran setzt, die sich da dran trauen, das lesen und das dann so machen. Bei mir war es ja so, dass ich dann auch selbst die internen Audits durchgeführt habe und am Endeffekt auch noch interne Auditoren ausgebildet habe. Und dann stellt sich schnell heraus, so eine ISO ist gar nicht so schlimm, weil es gibt ja nicht nur diese ISO an sich 45000, sondern dazu gibt es dann noch weitere, die Berater leider nicht so bekannt geben, wo dann genau drin steht, was denn die Auditoren wissen wollen, worauf die Wert legen und so weiter. Das kann man da genau nachschauen. Dann ist auch so ein Audit kein Problem. Und dazu kommt, dass man seinen Betrieb halt ordnungsgemäß aufstellt nach gesundem Menschenverstand und somit dann die meisten Vorschriften sowieso ausfüllt, wenn man das vernünftig macht. Und dass dann der Vorteil der Auditierung natürlich ist, dass man dann als Organisation und gerade als Geschäftsleitung von der Haftung sagen kann, ich habe alles gemacht, wir haben die Organisation, wenn dann wirklich was auftreten sollte, ist man da auf jeden Fall dann auf der sicheren Seite.
Was mir immer wieder begegnet in Unternehmen, wenn ich eine Führungskraft jetzt bei einer Werksbesichtigung frage, wo die Gefährdungsbeurteilung liegt, dass er mir dann sagt, ja, die hat die Fachkraft für Arbeitssicherheit ausgefüllt, die liegt bei ihr. Oder eine Krönung war mal, dass ich an einer Brandschutztür in einer Fabrik einen Zettel gelesen habe, diese Tür muss geschlossen bleiben, weil das der Brandschutzhelfer so will, gezeichnet der Geschäftsführer. Ja, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Also die Führungsrolle ist halt wirklich auch nochmal ein relevantes Thema bei diesem Komplex.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt, wenn man sagt, ja, Gefährdungsbeurteilung, was man alles berücksichtigen muss, das ist natürlich sehr formalisiert und ausführlich dann immer zu machen. Aber man kommt nicht drum herum, wenn man das wirklich leben will, sollte das auch wirklich die Führungskraft ausfüllen. Und das steht ja auch in den Vorschriften oder Normen dann drin, dass tatsächlich der Mitarbeiter einzubinden ist. Damit habe ich mich am Anfang auch selbst schwer getan, aber eigentlich ist es ja nur logisch, wenn ich da eine Gefährdungsbeurteilung mache, dass ich mir da auch den Mitarbeiter mal herhole und sage, jetzt schau her, das haben wir jetzt da so festgeschrieben, macht das so Sinn oder nicht? Da hat man dann schon eigentlich alles getan. Dann sieht man auch gleich, ja, das macht Sinn oder macht keinen Sinn. Man darf sich da nicht zu sehr reintreiben lassen, aber wichtig ist, dass eigentlich die Führungskräfte das als ihre Aufgabe aussehen. Natürlich gibt es da einen gewissen formalistischen Teil, den kann durchaus die Arbeitskraft für Sicherheit dann ausfüllen, aber das Leben muss das schon die Führungskraft selbst. Und deswegen gerade nochmal zu der Brandschutztür. Da ist es eben auch wichtig, wie gesagt, dass man die Mitarbeiter mit einzieht und der Brandschutzbeauftragte denen schon mal erklärt, wenn diese Tür aufbleibt und da wirklich mal ein Brand entsteht und dadurch dann eine Verrauchung ist und die ganzen Computer, die in dem Raum dahinter stehen, dann im Eimer sind, dann haben wir ein Problem, weil die Versicherung dann nicht zahlt, zum Beispiel. Das muss man denen auch klar machen und sag mal, das sollte dann in dem Rahmen Sauberkeit und Ordnung und solchen Dingen mit dabei sein.
Ja. So, Christian, wenn du zum Abschluss jetzt nochmal Bilanz ziehst, was ist aus deiner Sicht der entscheidende, wichtige Punkt, den du nochmal zum Abschluss fokussieren möchtest?
Ja, ich habe ja im Vorfeld noch mal ein bisschen darüber nachgedacht und habe jetzt eigentlich festgestellt, was ich schon am Anfang gesagt habe. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist wirklich, dass man immer an die Quellen geht. Wenn ich dann nochmal auf das Management-System schaue, dass man wirklich das liest, was da drin steht, und dann wird man feststellen, so Überraschungseffekt zum Beispiel bei ISO 9000, da steht klar drin, ich brauche keinen Berater, ich muss das einfach machen, was da steht. Und es war schon immer so, habe es bei mehreren Sachen so festgestellt, Maschinenrichtlinie, das wurde immer, das ist ja mordskompliziert und schwierig. Aber wenn man dann die Richtlinie durchliest, ist das eigentlich überhaupt gar nicht schwierig, sondern es steht ganz klar drin, was zu tun ist. Und so ist das bei allen. Wer mein Dafürhalten, sich immer bei den Leuten zu orientieren, die die Gesetze oder Vorschriften schreiben, die dann wissen, was zu tun ist, wenn man eine Schulung macht, möglichst nah an die Quellen zu gehen, die da wirklich Fachleute sind und das dann umsetzen und sich die Mitarbeiter suchen, die da Leidenschaft für haben und möglichst alle Mitarbeiter mit einzubinden im Betrieb, möglichst in verschiedensten Funktionen, dann denke ich mir, ist man da sicher auf der sicheren Seite, dass nichts passiert.
Ja, wenn ich jetzt zurückblicke, dann war das für mich alles andere als ein trockenes Thema. Danke dir, Christian, für die Einblicke und dass du so viel von deinen Erfahrungen mit mir geteilt hast.
Ja, danke dir, dass ich das hier mit preisgeben durfte.
Ja, das war die 11. Folge meines Podcasts über betriebliche Exzellenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat oder du Themenwünsche für kommende Folgen hast, freue ich mich über deine Nachricht. Alle weiteren Informationen gibt es auf derwertstrom.de.